Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Versprochen wurde ein Hotel am Meer, bekommen hast du aber eine Absteige an der Schnellstraße, einen Kilometer vom Strand entfernt. Wenn der Urlaub nicht so ist, wie es in der Anzeige des Internetreiseportals drin stand, dann kann man auf der einen Seite den Ärger wegatmen und den Urlaub trotzdem irgendwie genießen, oder man kann versuchen, Geld zurückzubekommen. Der BGH in Karlsruhe hat sich heute mit so einem Fall beschäftigt und das Urteil könnte uns alle irgendwann mal interessieren, je nachdem, was wir noch so für verpatzte Urlaube vor uns haben in unserem Leben. Sprechen wir gleich drüber. Außerdem Thema heute Abend bei uns: Placebo-OPs. Johannes Döbbelt ist heute mit im Studio heute Abend.
Hallo. Hallo.
Hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Was passiert da? Also da wird so getan, als ob bei einer OP.
Ja, es ist so eine Scheinoperation. Also die eine Gruppe wird wirklich am Knie operiert, die andere, da wird nur mit einem Skalpell so ein bisschen die Haut aufgeschnitzt und dann wieder zusammengenäht. Und das Interessante ist, hinterher geht es beiden Patientengruppen ungefähr gleich gut.
Ist also aber nur bei bestimmten OPs so, oder?
Ja, geht nicht bei allen Krankheiten und Schmerzen in Gelenken, aber bei erstaunlich vielen schon.
Darüber sprechen wir gegen 10 vor 7 hier. Schönen Abend euch. Am Mikrofon ist Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt also doch keine Zugabe für Mugabe. Vor ungefähr 3 Stunden ist Simbabwes Staatschef Robert Mugabe offiziell zurückgetreten, nach 37 Jahren an der Macht. Schon vergangene Woche hatte das Militär Mugabe unter Hausarrest gestellt. Bisher hat er sich strikt geweigert, zurückzutreten. Jetzt aber dann doch. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten für die Region, Jan-Philipp Schlüter. Hallo, grüß dich.
Schönen guten Abend. Sehr schön übrigens. Keine Zugabe für Mugabe, würde ich mir gerade sichern für morgen.
Wie ist der Rücktritt heute abgelaufen?
Ja, also erstmal unerwartet, denn die meisten hätten nicht gedacht, dass Mugabe tatsächlich zurücktritt. Er hat ja wirklich sich über Jahrzehnte geweigert, irgendwie Macht abzugeben. Und heute war es aber so, dass das simbabwische Parlament sich getroffen hat, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzuleiten. Und sogar seine Partei hat gesagt, ja, wir haben die 2/3-Mehrheit auf jeden Fall sicher. Also Mugabe ist im Grunde so gut wie weg. Und dann hat es gar nicht mehr so lange gedauert, dass ein Brief beim Parlamentspräsidenten ankam, so wie sich das gehört. Und dieser Brief wurde dann vorgelesen und der Präsident Mudenda las dann vor an den ehrenwerten Parlamentspräsidenten und dann stand da Rücktrittserklärung und dann ist das Parlament dermaßen explodiert in Jubel, dass keiner mehr gehört hat, was noch kommt, aber es war klar, Robert Mugabe ist heute Abend zurückgetreten.
Also ganz klar, von einem Rücktritt aus freien Stücken kann nicht die Rede sein, er hat es jetzt halt machen müssen.
Ja, also er hat im Grunde Stück für Stück seine Macht verloren und zwar im Rekordtempo. 37 Jahre war er an der Macht und jetzt seit einer Woche ist alles zerbrochen. Es ging los, dass das Militär gegen ihn geputscht hat. Das Militär, das ihn ja auch gewaltsam über Jahrzehnte an der Macht gehalten hat, hat sich also gegen ihn gewendet. Die Polizei hat ihn nicht mehr den Rücken freigehalten. Seine Partei ZANU-PF hat ihn als Präsidenten, also als Vorsitzenden abgewählt und aus der Partei rausgeschmissen. Die Menschen in Simbabwe hatten sowieso die Nase voll. Da gab es jetzt Massendemonstrationen am Wochenende. Und als heute dann auch noch klar war, also dieses Amtsenthebungsverfahren, das hat echt gute Chancen. Dann war auch dem kampferprobten Despoten Robert Mugabe klar, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Wir sehen hier im Augenwinkel bei CNN die ganze Zeit feiernde Menschen auf den Straßen. Wir haben keinen Ton dazu. Kannst du uns den Ton dazu liefern?
Sehr gerne. So klingt es momentan in der Straße in Harare. Also gnadenlose Euphorie, die Menschen sind wirklich total begeistert, egal wo, ob in Harare, in Bulawayo, in Victoria Falls, diesem Touristenort, wo mein Bruder gerade zufällig ist, der schickt mir ständig Videos und Ähnliches über WhatsApp. Also überall im Land drehen die Leute durch, dass die Ära Mugabe endlich vorbei ist. Es sind natürlich vor allem junge Leute, die bis jetzt im Grunde keine Perspektiven gesehen haben und die sich jetzt wieder Hoffnung machen auf eine bessere Zukunft in ihrem geliebten Simbabwe.
Jetzt ist aber natürlich die Frage, freuen sich die Menschen auch zu Recht? Also gibt es da Hoffnung auf ein besseres Leben und wer übernimmt da jetzt die Regierungsaufgaben? Und dann gibt es ja auch Neuwahlen, ne?
Ja, also Hoffnung auf ein besseres Leben gibt es, wenn auch nicht vielleicht so gut, wie die Menschen sich erhoffen. Also fangen wir mit dem Positiven an. Alles ist besser als Mugabe. Und der Mensch, der jetzt wahrscheinlich Präsident wird, Emmerson Mnangagwa, der von Mugabe vor kurzem gefeuerte Vizepräsident, der wird vermutlich schon das Land so ein bisschen öffnen. Und ich glaube, dass das der Wirtschaft gut tut und dass das letztlich dann auch den Menschen zugutekommt. Man darf aber nicht glauben, dass der Mnangagwa so ein Demokrat ist, mit einem weißen demokratischen Hemd durch die Gegend läuft und ein demokratischer Ritter ist. Nein, Nein, der ist ein absoluter Hardliner, hat ja auch Mugabe über Jahrzehnte unterstützt, hat einen grauenvollen, eine grauenvolle Menschenrechtsbilanz, das muss man alles sagen. Aber den Leuten ist das erstmal egal. Die sagen, Hauptsache Mugabe ist weg und egal wer jetzt an der Macht ist, es wird auf jeden Fall besser. Wie genau das ablaufen wird, müssen wir mal sehen. Vermutlich wird Mnangagwa, der sich noch im Ausland aufhält, weil er geflohen ist nach seiner Entlassung, der wird vermutlich irgendwann wieder als Vizepräsident eingesetzt, wird dann als Präsident erstmal übernehmen und dann sind nächstes Jahr Wahlen geplant in Simbabwe, also ganz regulär Parlamentswahlen und ja, wir nehmen an, dass die ZANU-PF, die Partei von Mugabe und Mnangagwa, dann wieder gewinnen wird, dann wieder ein bisschen undemokratischer vielleicht vorgeht, Mnangagwa dann zum Präsidenten gewählt wird mit über 75 Jahren und dann hoffen wir einfach für die Simbabwe, dass er sich wandelt und dass er seinem Spitznamen das Krokodil nicht alle Ehre macht.
Live aus Südafrika mit einem Blick auf Simbabwe. Jan-Philipp Schlüter heute Abend in Deutschlandfunk Nova. Was machen wir jetzt mit keine Zugabe für Mugabe? Steht wahrscheinlich morgen in allen Zeitungen eh drin. Oder kommen auch noch andere drauf? Zur Not musst du es dir sichern. Irgendwo im Netz.
Copyright. Ihr habt die Domain schon angemeldet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn Baden-Württemberger mal richtig sauer werden, Gil. Da hat die Familie aus Kreilsheim in Baden-Württemberg keinen Spaß mehr verstanden. Urlaub in der Türkei, das gebuchte Hotel war überbelegt. Für 3 Tage ging es dann in ein anderes Hotel. Das allerdings, sagt die Familie, war nicht ganz fertig, das Hotel, und hatte nicht den versprochenen Meerblick und war insgesamt auch nicht so schön. Dafür gibt es jetzt 600 Euro Entschädigung, hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Die sind bis ganz nach oben gegangen. Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftsexperte, hat die Familie Glück gehabt, ne?
Ich glaube, die sehen das anders. Die Familie wollte nämlich noch deutlich mehr Geld haben. 600 Euro Rabatt auf den Reisepreis, weil das Hotel schlechter war als gebucht. Die bekommen sie jetzt ja auch. Aber zusätzlich wollten sie noch mindestens 1250 Euro Entschädigung haben für die, so heißt es im Gesetz, nutzlos aufgewendete Urlaubszeit. Und da haben die Richter gesagt, Leute, jetzt mal ernsthaft. Klar, das hat euch nicht gefallen im Hotel, das war nicht dolle, aber das war Urlaub. Also dafür gibt's kein Geld. Aber aus Sicht der Familie in der Gesamtrechnung Pech gehabt.
Ja, man muss schon sagen, die waren auch hartnäckig, wenn sie das bis zum Bundesgerichtshof durchgezogen haben, oder?
Ja, wobei der Reiseveranstalter mit den Urteilen vorher auch nicht zufrieden war. Die Veranstalter haben das Problem, dass immer mehr Urlauber vor Gericht ziehen. Kannst du mittlerweile sogar per Internet direkt an Anwälte abgeben. War ihr Urlaub voller Krach? Wir kümmern uns drum. Also da steckt ein richtiges Geschäftsmodell dahinter. Arbeit für den Anwalt, Entschädigung für die Urlauber und am Ende zahlen dann alle anderen mit. Der Reiseveranstalter muss sich die Kosten ja irgendwo wiederholen und schlägt das dann auf die Preise insgesamt wieder drauf. Mit der Gefahr, dass die höheren Preise dann wiederum Kunden abschrecken. Und deshalb wehren sich die Veranstalter auch häufiger, sodass die Fälle immer öfter dann vor Gericht landen.
Ja, es gab ja auch viele Engländer, die auf Mallorca abgezockt haben, indem sie gesagt haben, mir war schlecht im Hotel und haben dann irgendwie nur eine Apothekenrechnung angeschleppt und haben gesagt, hier guck, das ist der Beweis, dass mir schlecht war und haben da tatsächlich Geld zurückbekommen. Das war dann zum Teil Betrug, aber ab wann lohnt es sich denn wirklich vor Gericht zu gehen?
Na, du musst halt was in der Hand haben. Entscheidend ist, was du gebucht hast, was in deinen Reiseunterlagen steht. Das heißt, wenn der nette Herr im Reisebüro oder auch wenn da irgendwie online Versprechungen gemacht werden, dass so ein Blumig ein bisschen gesagt hat, ja, da können sie ganz toll Urlaub machen, das zählt nicht. Hier bei der Familie war es ziemlich eindeutig. Das Zimmer sollte Meeresblick oder zumindest seitlichen Meeresblick haben. So haben sie es gebucht. Ja. War im Ersatzzimmer aber nicht so. Also klarer Mangel. Ganz ähnlich ist das, wenn wir über die Ausstattung des Hotels reden. Wenn du einen beheizten Hotelpool buchst, da willst du nicht im Eiswasser planschen. Und wenn du 5 Sterne buchst, dann willst du auch kein 3-Sterne-Hotel.
Wenn die einfach 2 Sterne dazu malen da bei dem Hotel, was dann?
Das sind genau die Fälle, die dann typischerweise vor Gericht landen, weil der Reiseveranstalter sagt, hier, guck, 5 Sterne. Und du sagst, ja, Leute, das habt ihr euch aber ausgedacht. Passiert aber ganz häufig, insbesondere wenn das Hotel überbucht ist, wirst du woanders untergebracht. Und das übrigens darf der Reiseveranstalter. Das ist noch kein Grund, dass er dir was zurückzahlen muss. Aber das Ersatzhotel, so heißt es im Gesetz, muss in Lage und Qualität vergleichbar sein mit dem Originalhotel. Deswegen ein wichtiger Tipp, wenn dir bestimmte Sachen wichtig sind. Ich sag mal, Satellitenfernsehen auf dem Zimmer, Minibar oder Föhn im Bad, dann lass dir eine Ausstattungsliste vom gebuchten Hotel vorlegen. Wenn sie dich dann woanders unterbringen, dann kannst du wirklich sagen, gibt's hier nicht. Das ist also nicht vergleichbar mit dem, was ich gebucht habe und bezahlt habe, ist also ein Mangel. Ganz wichtig ist, vor Ort immer mit dem Reiseleiter sprechen, damit er noch die Chance hat, das noch gut zu machen.
Nicht bekommen, was gebucht war. Eine Familie aus Baden-Württemberg bekommt 600 Euro zurück, wollte allerdings noch mehr haben. Infos waren das in Deutschlandfunk Nova von Jörg Brunsmann, der keinen Föhn im Hotel braucht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sag mal, kennt ihr den hier noch?
Catch a match. And my name is Borat. Ah. I like you. I like sex. It's nice.
Ah. My name is Borat. Borat, der kasachische Fernsehreporter, frauenfeindlich, antisemitisch, aber immer sehr höflich und charmant und gespielt vom britischen Comedian Sacha Baron Cohen. Und genau der hat jetzt anderen Borats in Kasachstan geholfen, Johannes Döbbelt. Wer waren denn diese anderen Borat-Darsteller?
Das waren 6 Touristen aus Tschechien, die waren da in Kasachstan unterwegs, in der Hauptstadt Astana. Und die hatten sich gedacht, wäre doch lustig, wenn wir uns mal so anziehen wie Borat im Film. Ne? Und zwar mit diesen berühmten neongrünen Borat-Badeanzügen. Mankinis heißen die. Erinnerst du dich noch, wie die aussehen? Also Arsch ist ja...
Ich hab so
natürlich. Arsch ist meistens frei. Ne? Man hat nur so eine Art String an unten. Und dann gehen rechts und links 2 dünne Stoffstreifen über die Schultern rüber, die das Ganze dann festhalten. Dazu hatten sie dann noch so eine schwarze Perücke auf. Und die standen dann wirklich so mitten in der Stadt rum. Gibt es auch Fotos von. Mhm. Polizei fand das da aber natürlich gar nicht so lustig. Wurden dann wegen öffentlicher Ruhestörung mit auf die Wache genommen und zu einer Geldstrafe verdonnert, umgerechnet 60 € pro Person.
Und wie hat jetzt Sacha Baron Cohen, also der echte Borat, denen geholfen?
Der hat sich auf Facebook an seine tschechischen Kumpel, wie er schreibt, gewandt und er schreibt weiter, schickt mir eure Kontaktdaten und einen Beweis, dass ihr es wart. Und dann zahle ich für euch die Strafe.
Das ist aber nett.
Ja, finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob er es tatsächlich schon gemacht hat oder ob die sich schon bei ihm überhaupt gemeldet haben. Aber sie müssten es zumindest mal bald mitbekommen, denke ich. Denn der Post von Sacha Baron Cohen, der geht total durch die Decke. Gerade schon 34.000 Likes, knapp 3.000 Kommentare sich mal geteilt. Also, müsste gehen.
Sacha Baron Cohen will die Geldstrafe für tschechische Touristen übernehmen, die sich in Kasachstan daneben benommen haben und als Borat verkleidet hat. Glaubst du mir nicht, dass ich einen Mankini habe? Nee. Habe ich drunter. Soll ich ihn dir gerade kurz zeigen?
Ach so, jetzt haben wir.
Guck mal hier. Ah. Ist doch hübsch, oder?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, hier mal winken, da mal wichtig in eine Kamera reingucken und natürlich Hände schütteln im Ausland. Der Grüß August, der Bundespräsident, hat in Deutschland ja eher repräsentative Aufgaben und jetzt ganz plötzlich das.
Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.
Plötzlich muss er abliefern. Ab sofort übernimmt er Aufgaben, die historisch gesehen so noch kein Bundespräsi in Deutschland erledigen musste. Frank-Walter Steinmeier lädt zum Kaffee ein. Naja, und mehr. Gestern ist Merkel bei ihm gewesen, heute waren es die Grünen und die FDP. Und am Donnerstag kommt auch Martin Schulz von der SPD. Und die neue Rolle des Bundespräsidenten, über die sprechen wir mit Katharina Hamberger aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Katharina, Steinmeier hat gesagt, dass die Parteien jetzt in der Verantwortung stehen, abgesehen von diesem Appell. Welche Instrumente hat Steinmeier denn momentan, um eine Lösung herbeizuführen?
Er hat eigentlich nur sozusagen die Waffe des Wortes. Also er muss jetzt mit den Parteien reden. Das ist auch so geregelt. Er muss sozusagen alles dafür erstmal tun, den Wählerwillen irgendwie umzusetzen. Also dass die, die gewählt sind, auch eine Regierung bilden. Und er muss jetzt mit allen reden und eben schauen, gibt es in irgendeiner Form Möglichkeiten, dass die zusammenkommen oder macht es vielleicht sogar Sinn, eine Minderheitsregierung einzusetzen. Und deswegen spricht er jetzt mit allen, die ja zumindest irgendwie Konsens fähig werden. Das waren gestern schon Angela Merkel, das sind heute die Grünen und Christian Lindner, beide waren schon bei Steinmeier und das ist am Donnerstag Martin Schulz. Und da gibt es ja so ein paar, die sich eigentlich nicht mehr bewegen wollen, unter anderem die FDP, also Christian Lindner, die ja aus den Sondierungen ausgestiegen sind und die SPD, also Martin Schulz, die sagen, wir wollen eigentlich nicht in eine große Koalition gehen. Also er muss schon starkes Verhandlungsgeschick an den Tag legen.
Wisst ihr denn, wie die Gespräche da ablaufen? Also hört sich Steinmeier alles an, sagt, ja, schön und gut, aber Neuwahlen will ich nicht, wir machen es jetzt so und so.
Ja, schön wäre, da Mäuschen zu spielen, aber wir kriegen da leider überhaupt nichts mit. Das sind sehr, sehr vertrauliche Gespräche. Wir wissen nicht, mit welchen Argumenten er da kommt, was er da genau bespricht. Er wird ja dann auch noch zum Beispiel mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes sprechen, unter anderem, um auch auszuloten, wie die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind. Da werden wir wahrscheinlich auch wenig mitkriegen, sondern erst dann, wenn sich irgendetwas entscheidet und wenn die Parteien sich entschieden haben. Das soll, glaube ich, auch so eine gewisse Vertrauensatmosphäre herstellen und den Druck auch nicht erhöhen auf den einen oder anderen, sondern wirklich jetzt in Ruhe eine Entscheidung herbeiführen.
Und das kann er, weil er ist als Ex-Außenminister ja voller Erfahrung mit schwierigen Gesprächen, oder?
Er ist zumindest in der Diplomatie sehr geübt, davon gehe ich aus. Ob er wirklich was erreichen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht und mag ich in Teilen sogar zu bezweifeln. Also bei der FDP, denke ich, wird das nichts mehr. Das ist jetzt Spekulation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die FDP noch irgendwie dazu bringt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und selbst wenn die sagen würden, wir würden, dann weiß ich nicht, ob das noch was werden würde, weil die Union und auch die Grünen da schon wirklich ein Stück Vertrauen in die FDP verloren haben. Ich meine, die sind laut ihrer eigenen Darstellung einfach am Sonntag sitzen gelassen worden da am Tisch und haben dann nur übers Fernsehen erfahren, was Christian Lindner jetzt zu sagen hat. Da möchte man mit solchen Leuten eigentlich auch nicht mehr am Tisch sitzen. Und die SPD, die hat ja auch schon gesagt, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich Neuwahlen. Andrea Nahles, Fraktionsvorsitzende der SPD, hat angedeutet, sie könnte sich eine Minderheitsregierung eventuell vorstellen. Aber ehrlich gesagt, das glaube ich, würde Angela Merkel nicht tun, das würde die CDU nicht tun. Die SPD muss sich halt überlegen, wo der Preis größer wäre, den sie zu zahlen hat. In eine große Koalition zu gehen, das möchte die Basis nicht, das möchte eigentlich die SPD an sich auch nicht mehr. Sie hat sich dagegen ausgesprochen. Neuwahlen allerdings, die kosten viel Geld. Die Parteikassen sind leer, das gilt für alle Parteien. Mhm. Die SPD hat keinen richtigen Spitzenkandidaten, also Martin Schulz, aber mit dem war sie jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Und sie ist eigentlich mitten in der Aufarbeitung ihrer ganzen Probleme und ihrer Wahlniederlagen. Und da in Neuwahlen zu gehen, ist echt schwer. Also die muss ich sich überlegen und die Frage ist eben, wie hoch ist der Druck, der vielleicht jetzt auch von der Basis kommt, zu sagen, geht doch in eine große Koalition.
Es gab heute neue Umfragen. Da heißt es, viele Deutsche wünschen sich Neuwahlen. Allerdings, wenn man die Sonntagsfrage sich anguckt, die diese Woche auch schon gestellt wurde, wenn jetzt gewählt werden würde am Sonntag, dann wäre das Wahlergebnis genau das gleiche wie am 24. September, ungefähr genau das gleiche. Schaut sich Steinmeier sowas auch an, solche Umfragen, und entscheidet vielleicht auch, dass das überhaupt gar nichts bringen würde, jetzt Neuwahlen anzusetzen?
Er sieht sich sicher diese Umfragen an, aber ich glaube nicht, dass das ein Argument für ihn ist. Er muss wirklich vorweisen, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt, die Parteien zusammenzukriegen. Er muss das nachweisen, dass man das nicht zusammenkriegt. Und ich glaube nicht, dass Umfragen dafür ein verfassungsrechtliches Argument sind und standhalten würden, sollte jemand tatsächlich dann das Verfassungsgericht anrufen und sagen, ich möchte jetzt aber durchsetzen, dass wir eine Minderheitsregierung durchziehen oder dass nochmal Sondierungen kommen. Also das glaube ich nicht. Diese Umfragen sind so volatil. Wir hatten ja auch immer wieder während der Sondierungen unterschiedliche Umfragen von Jamaika ist beliebt, Jamaika ist wieder nicht beliebt, das wollen wir nicht. Also das kann man wirklich nicht als Argument, glaube ich, da einsetzen.
Wie ist denn jetzt der weitere Zeitplan? Also die SPD kommt noch und danach ist es, klingt alles so ein bisschen nach Pokerspiel und alle warten mal ein bisschen ab momentan, oder?
Ja, es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem großen Sturm, die hier sich so ein bisschen über Berlin senkt. Wir warten alle und gucken, was passiert. Währenddessen tagt ja auch noch das Parlament heute und morgen und muss Entscheidungen fällen und treffen und mit unklaren Mehrheiten. Das ist auch sehr interessant. Heute wurden wichtige Entscheidungen über Auslandseinsätze der Bundeswehr dort abgestimmt. Also das bringt schon Unsicherheit in diesen politischen Betrieb, was man auch merkt, weil keiner so recht weiß, wie es weitergeht. Der nächste Zeitplan wird eben sein, dass diese Gespräche abgeschlossen werden müssen, dann müssen die Parteien in sich gehen und dann muss auch Angela Merkel nochmal mit allen reden. Ja, also wir werden jetzt so ein, zwei Wochen vielleicht noch warten müssen und dann werden wir genaueres wissen.
Katharina Hamberger im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin über unser Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in einer historisch außergewöhnlichen Situation steckt, momentan viel zu tun hat.
Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
Placebo-OPs sind manchmal genauso gut wie echte OPs. Hä? Bei der Headline, da haben wir heute doch mal genauer hingeschaut. Sowas ist aber auch immer fies, ne? Schmerzen am Knie, Schmerzen in der Schulter, am Rücken und dann sagt der Arzt auch noch, ah, das sollten wir operieren. Und solche Operationen, die werden in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich häufig durchgeführt und das, obwohl schon länger bekannt ist, tatsächlich Scheinoperationen, also wenn der Patient nur scheinbar unters Messer gelegt wird, diese Schein-OPs, die helfen oft genauso gut wie richtige Operationen. Das hat jetzt auch eine neue klinische Studie aus England gezeigt. Johannes Döbbelt aus unserem Team, du hast dir das Ganze angeschaut. Um was für OPs ging es da genau?
Da ging es um Schulteroperationen, die bei so bestimmten Schmerzen im Schultergelenk durchgeführt werden. Und die Forscher, die haben die Patienten da in drei Gruppen eingeteilt. Erste Gruppe, die wurden tatsächlich operiert. Zweite Gruppe, da war es nur eine Schein-OP. Das war auch so ein Eingriff mit einem Skalpell. Die haben da aber nur so eine sogenannte Gelenkspiegelung gemacht. Also eine kleine Sonde ins Gelenk eingeführt und dann wieder raus. Nichts wirklich operiert. Und die dritte Gruppe, die wurde überhaupt nicht operiert.
So, was ist das Ergebnis der Studie? Was ist rausgekommen?
Ja, die Patienten, die wurden 6 und dann nochmal 12 Monate danach nochmal untersucht und auch befragt. Und das Ergebnis war, im Schnitt ging es allen drei Gruppen danach ungefähr gleich gut. Und deshalb das Fazit der Autoren: echte OP ist, die haben in diesem Fall keine Vorteile gegenüber den Scheinoperationen. Und die echten OPs sind auch nur minimal besser, als wenn man gar nicht operieren würde.
Wie lässt sich das erklären? Also funktioniert so eine Scheinoperation ähnlich wie eine Placebo-Pille, die ich schlucke und dann meine, etwas zu mir genommen zu haben, einen Wirkstoff, und in Wirklichkeit war es nur Zucker.
Ja, genau. Ist auch eben dieser berühmte Placebo-Effekt, da sogar noch ein bisschen stärker als bei Pillen, hat mir Stefan Sauerland erklärt. Der ist Mediziner und arbeitet beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
Und natürlich wird so ein Placebo-Effekt besonders groß dann sein, wenn ich richtig was sehe und wenn ich jetzt in OP gefahren werde und wenn dafür eine Narkose notwendig ist, dann muss es doch helfen.
Also deine Erwartung spielt da eine wichtige Rolle. Ne? Du erwartest, durch die OP dann zum Beispiel weniger Schmerzen zu haben. Also hast du danach auch weniger.
Helfen diese Scheinoperationen denn auch bei anderen Krankheiten oder schmerzenden Körperteilen?
Ja, also ziemlich bekannt ist zum Beispiel eine Studie über Knieoperationen. Auch da wurden dann Teil der Probanden tatsächlich operiert am Knie. Bei anderen Patienten haben die Chirurgen dann nur so die Haut über dem Knie eingeritzt. Und auch der Rest der OP wurde ziemlich gut gefaked, fand ich. Also es gab dann OP-Geräusche, die per Lautsprecher eingespielt wurden. Die Patienten waren natürlich noch bei Bewusstsein und was alles mitbekommen. Und es gab sogar einen Monitor, wo die Patienten dann ihre OP scheinbar live verfolgen konnten, war dann aber eben nur ein aufgezeichnetes Video von einer anderen echten OP. Ja, und auch da kam am Ende raus, die OP und die Schein-OP helfen gleich gut. Also die Patienten hatten dann zum Beispiel gleich viele oder wenige Schmerzen hinterher. Vor 3 Jahren gab es auch mal eine Metastudie von der Uni Oxford. Die haben sich 53 verschiedene OPs angeschaut, meist so kleinere Eingriffe mit dem Endoskop. Das waren so bei Magenbeschwerden, Krampfadern, Sodbrennen, solche Sachen. Und das Ergebnis war, nur ungefähr bei der Hälfte der Operation war der tatsächliche chirurgische Eingriff, also die echte OP, besser. Und bei der anderen Hälfte war die Schein-OP auch genauso gut wie die echte OP.
Jetzt sollen uns natürlich Ärzte auch nicht anlügen, auch nach so einer OP nicht. Also wie führen die denn diese Studien durch? Wissen die Patienten, dass sie möglicherweise gar nicht operiert wurden oder werden?
Ja, also du wirst vorher aufgeklärt und musst dann entsprechend dein Einverständnis geben, aber weißt halt nicht, in welcher Gruppe du bist. Also ob bei dir jetzt wirklich operiert wird oder ob bei dir das Ganze nur gefaked wird.
Wenn jetzt diese Scheinoperationen so gut helfen, warum werden die dann hier bei uns in Deutschland nicht durchgeführt?
Ist einfach nicht erlaubt bei uns, also zumindest nicht im Klinikalltag. Also wenn du jetzt Knieschmerzen hast und du bräuchtest eigentlich eine OP, sagen wir mal, ne, dann darf jetzt dein Chirurg nicht einfach sagen, ich tue jetzt mal nur so, operiere dich aber gar nicht in echt. Solche Placebo-Studien aber, wo du als Patient vorher aufgeklärt wirst, das ginge zwar auch in Deutschland, ist aber sehr selten. Und Mediziner Stefan Sauerland sagt, das liegt einmal daran, dass in Deutschland sowieso weniger klinisch geforscht wird, aber es gibt seiner Ansicht nach auch noch einen zweiten Grund.
Viel Forschung wird durch Industrieunterstützung möglich gemacht und die Industrie will Geräte verkaufen und mehr an Operationen im Endeffekt ausrüsten. Eine solche Studie, wo man eigentlich darauf abzielt, zu prüfen, ob das, was man tut, nicht schon viel zu viel ist, die ist nicht sehr beliebt und da gibt es auch in Deutschland sehr schwer nur Geld für.
Und deswegen fordern auch andere Mediziner und Gesundheitswissenschaftler, dass man da mehr forschen sollte in die Richtung in Deutschland. Denn diese Erkenntnisse über die Scheinoperation, die zeigen ja eben auch, dass man sich bestimmte echte OPs einfach sparen kann, die vielleicht unnötig sind und für die Patienten vielleicht sogar mit Nebenwirkungen und so weiter verbunden sind.
Scheinoperationen helfen manchmal genauso gut wie tatsächliche Operationen. Das hat jetzt eine neue Studie aus England ergeben, bei der es um Schulter-OPs ging. Wurde das nochmal bestätigt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und wir wollen ja alle länger leben, ein langes, gutes Leben haben. Unseren Waschmaschinen, Laptops und Winterjacken gönnen wir das aber oft nicht. Wenn was davon kaputt ist, dann landet viel auf dem Schrottplatz oder eben im Müll. Vor allem, wenn die Geräte schon ein paar Jahre alt sind und man denkt, oh komm ey, das lohnt sich doch jetzt nicht mehr, das schmeiß ich weg. Das Umweltbundesamt hat deswegen eine neue Initiative gestartet, damit mehr Geräte repariert werden und weniger Müll produziert wird. Und dafür haben sie einen 7-Punkte-Plan. Den hat sich unser Reporter Martin Krenner genauer angeschaut.
Das hier ist mein Kühlschrank. Der pfeift und rumpelt und das inzwischen schon seit einem halben Jahr. Und wenn du dir jetzt gerade denkst, ach, so laut ist das doch gar nicht, dann setz dich doch mal bitte an einem entspannten Sonntagmorgen an meinen Esstisch und versuch, eine Zeitung zu lesen. Dann wird der Kühlschrank nämlich lauter und lauter und lauter. Und deswegen ist für mich jetzt klar, das Ding fliegt raus. Und so wie mir und meinem Kühlschrank geht es einer Menge von Leuten mit ihren Geräten.
Also ich habe ein Handy einmal eingeschickt, um es reparieren zu lassen. Und als es beim zweiten Mal kaputt gegangen ist, habe ich mir den Stress sozusagen nicht nochmal angetan.
Eine Spielkonsole, die ist kaputt gegangen, die habe ich nicht reparieren lassen, zack, direkt weg. Und Bildschirme. Irgendwie gehen Bildschirme bei mir immer ganz gerne regelmäßig kaputt.
Mit meinem Drucker, da gab es die ganze Zeit schon Probleme bei den Patronen auswechseln. Deshalb, ich bin auch technisch super unbegabt. Und wahrscheinlich war es dann eher Faulheit. So, das Ding lief nie gescheit. Und dann habe ich den auch einfach beim Umzug dann Sperrmüll.
So, und das ist jetzt natürlich schlecht. Schlecht für den Geldbeutel und vor allem schlecht für unsere Umwelt. Und deswegen hat das Umweltbundesamt jetzt im Auftrag der Bundesregierung 7 Punkte aufgeschrieben, wie sich das in Zukunft ändern soll. Und in diesen 7 Punkten sind als erstes mal die Hersteller gefragt. Gerade bei technischen Geräten, also bei Fernsehern, Laptops, Handys und so weiter, sollen sie in Zukunft schon beim Design darauf achten, dass sich die Dinge auch wirklich reparieren lassen.
Wenn wir jetzt mal den Klassiker nehmen, nehmen wir den Akku vom Smartphone. Da ist es natürlich wichtig, dass ihn idealerweise der Verbraucher gut austauschen kann.
Sagt Ines Oehme vom Umweltbundesamt.
Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss es aber zumindest für einen Reparaturservice leicht möglich sein, auch an den Akku heranzukommen. Beziehungsweise ist es zum Beispiel auch das Display, was häufig kaputt geht. Also da geht es natürlich auch darum, wie viele Verbindungen muss man in der Reparatur lösen, dass man ans Display herankommt.
Außerdem schlägt das Amt vor, dass ich meine Geräte nicht nur in teure Vertragswerkstätten bringen kann, sondern dass auch unabhängige Repair-Shops, Ersatzteile, Diagnosesoftware, Bauanleitungen und so weiter für die Reparatur von Elektrogeräten bekommen. Das schafft nämlich Wettbewerb und besseren Service. Aber nicht nur die Hersteller sind gefragt, auch den Staat sieht Ines Oehme in der Pflicht. Der sollte sich zum Beispiel mit Steuererleichterungen daran beteiligen, dass mehr repariert wird. Wenn ich also demnächst meinen kaputten Rechner in die Werkstatt bringe, dann sollte ich dort nur den ermäßigten Mehrwertsteuersatz bezahlen.
Und eine weitere Ebene von einem steuerlichen Anreiz wäre über die Einkommenssteuer. Es können ja bereits jetzt Arbeitskosten für die Reparatur von Gegenständen im Haushalt von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. Und wir schlagen vor, dass das auch für Reparaturen gilt, die nicht im Haushalt erbracht werden, also eben für Elektro- und Elektronikgeräte.
Mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Techniker zu mir nach Hause kommen lasse, der sich um meinen Kühlschrank kümmern soll, dann kann ich dessen Arbeitszeit von der Steuer absetzen. Wenn er allerdings den Kühlschrank für die Reparatur mitnehmen muss, dann geht das nicht. In Zukunft soll es aber nach Wunsch des Umweltbundesamtes möglich sein, die Kosten abzusetzen, egal wo der Kühlschrank repariert wurde. Und für meinen Toaster, meinen Fernseher und meine Stereoanlage sollte das Gleiche gelten. Und als letzten Punkt wünscht sich das Umweltbundesamt noch, dass auch wir Endverbraucher mitmachen. Wir sollen unsere Produkte wieder mehr wertschätzen. Das Reparieren sollte für uns wieder zum Normalfall werden. So wie für Moritz Metz. Der macht bei uns hier im Programm jeden zweiten Sonntag das Netz basteln.
Also eine der Dinge, die ich wirklich versuche jetzt immer zu reparieren, sind Reißverschlüsse. Also zum Beispiel bei Schuhen oder bei Rucksäcken oder bei Jacken und so weiter.
Das hat jetzt zwar nichts mit Technik zu tun, aber Müll vermeiden kann man eben auch mit Nadel und Faden. Und seine Reparaturtipps holt sich Moritz normalerweise aus dem Netz.
Also ich bilde mich meistens echt über YouTube fort. Ich gucke mir das dann da an, wie die Leute das da machen, lese dann ganz viel auch im Netz in Foren, weil es gibt ja echt zu allem dann immer so Obernerds, die sich nur damit beschäftigen und ganz intensiv dazu diskutieren. Und da kann man, zumindest wenn man quer liest, weil alles kann man auch nicht für bare Münze nehmen, dann schon auch einiges daraus lernen.
Und wenn jetzt alle mitmachen, die Hersteller, der Staat und die Verbraucher, dann klappt das auch. Die Sache mit der Müllvermeidung.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Huch, was sind das? Ein Hakenkreuz auf einem Sportplatz in Hamburg. Da hat ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten ein riesiges Hakenkreuz im Boden entdeckt. sehr, sehr groß. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wie groß ist dieses Hakenkreuz genau?
4x4 Meter ist es, aus Beton, also schon ein ziemlich großes Ding und auch schweres Ding und eben auch so massiv, dass der Bagger das nicht einfach so aus dem Boden graben konnte. Das lag da jahrzehntelang verborgen in der Erde unter dem Sportplatz des Vereins Billstedt-Horn, also im Stadtteil Billstedt. Und die wollten da von dem Sportverein aus ein Fundament ausheben, weil sie neue Umkleidekabinen bauen wollten, und beim Baggern ist dann eben dieses Hakenkreuz da aufgetaucht.
Weiß man, warum ausgerechnet dort so ein Riesen-Nazi-Symbol im Boden ist?
Da soll früher mal ein Denkmal gestanden haben. Auf alten Bildern kann man das auch noch sehen. Das ist so ein nackter Krieger mit einem Speer in der Hand. Und das wurde schon vor vielen Jahren aber abgerissen, dieses Denkmal. Und das Hakenkreuz wurde dann entweder übersehen oder, etwas wahrscheinlicher, man hat es einfach nicht wegbekommen aus dem Boden, weil es eben so massiv ist.
Was passiert jetzt damit?
Das Denkmalschutzamt in Hamburg will das Ding jetzt erstmal begutachten und sich genau anschauen, und danach soll es aber möglichst schnell zerstört werden. Mit einem Presslufthammer geht es dann ja doch, damit jetzt nicht noch Leute aus der rechten Szene irgendwie angelockt werden oder Jugendliche, die das spannend finden, sagt eine Sprecherin des zuständigen Bezirksamtes in Hamburg. Also möglichst schnell weg.
Unter einem Sportplatz in Hamburg wurde ein großes Hakenkreuz aus Beton entdeckt, Überbleibsel aus unserer Geschichte. Ich kenne jemanden, bei dem wurde die Fassade der Grundschule neu gemacht, und dann haben sie den Namen der Grundschule, also diesen Schriftzug über den Toren, haben sie abgenommen. Genau, hieß irgendwie Leibniz-Schule oder so, ich weiß es nicht. Und unten drunter stand dann in großer heller Farbe Adolf-Hitler-Schule.
Ah.
Ist auch bitter, ne?
Ja.
Gehst du jahrelang auf so eine Grundschule und jetzt sagt jeder, du warst doch eh auf der Adolf-Hitler-Grundschule.
Sollte man vielleicht nicht in seinen Lebenslauf schreiben.
Aber die Fassade wurde dann renoviert. Auch dieses Überbleibsel aus unserer Geschichte wurde entfernt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein ganzes Jahr lang will der Ingenieur Paul Zabel Gemüse anbauen. Herzlichen Glückwunsch. Nettes Hobby, könnte man sagen. Allerdings macht er das nicht hier, sondern er macht es in der Antarktis, in einem extra dafür konstruierten Gewächshauscontainer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das in der Zukunft im Weltraum eingesetzt werden soll. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Auch bei Missionen, die mehrere Monate oder noch länger dauern könnten, wäre es vielleicht wirklich für die Gesundheit nicht schlecht, ab und zu mal eine richtige Tomate oder auch Gurke zu essen. Heute wurden die Vorabergebnisse zu dieser Langzeitmission in der Antarktis vorgestellt. Im Dezember geht es dann richtig los. Und wir fragen nach, was kann denn dieser Gewächshauscontainer? Darüber haben wir mit dem Projektleiter Daniel Schubert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wird es dann möglich sein, zum Beispiel auf einem Flug zum Mars frisches Gemüse anzubauen und dann zu essen?
Also wir werden wahrscheinlich nicht auf dem Flug zum Mars frisches Gemüse anbauen. Und wenn, dann nur in ganz kleinen Mengen. Es wird eher so sein, dass wir ein Gewächshaussystem direkt auf dem Mars aufbauen werden, damit, wenn die Mannschaft dort ankommt, sie quasi schon frisches Gemüse zur Verfügung hat.
Ist das dann eigentlich automatisch Biogemüse, weil man auf den Einsatz von Pestiziden komplett verzichten kann?
Genau. Also wir werden wirklich nur Zutaten benutzen, die die Pflanze zum Leben braucht. Insekten hat man natürlich nicht auf dem Mars, die werden wir daher keine Probleme haben. Und das System ist in der Hinsicht so rein oder steril, dass wir da auch keine Probleme haben mit irgendwelchen Pilzbefall oder Bakterienbefall.
Wie sicher ist das denn? Also kann es nicht passieren, dass doch irgendwo ein kleines Ei einer Raupe sich versteckt und dann vermehren die sich wie wild und alles ist zerstört?
Na gut, die Gefahr besteht natürlich immer. Aber in der Raumfahrt arbeitet man sehr akkurat und da wird in Reihenräumen werden die Systeme zusammengesetzt. Und dann kann man schon fast ausschließen, dass wir irgendwelche Schädlinge aus Versehen mitnehmen können. Komplett ausschließen kann man das natürlich nicht, aber man kann es minimieren. Das haben wir vor.
Jetzt braucht so ein Salat, jetzt brauchen so ein paar Tomaten natürlich einige Zeit, bis sie dann fertig sind und wir sie essen können. Würde denn tatsächlich so ein Gewächshaus ständig Lebensmittel liefern?
Ja, also wir produzieren in einem abgestuften Prozess. Das heißt, wir pflanzen das Gewächshaus nicht komplett am Anfang voll, sondern wir fangen langsam an, sodass im Nachhinein das Gewächshaus kontinuierlich Mengen an Biomasse oder Nahrung quasi bereitstellt.
Das heißt, wenn die dann einziehen, sind die Tomaten schon fertig, die können sie dann essen und übermorgen sind die nächsten Tomaten fertig.
So ist die Theorie und genau das wollen wir testen.
Das ist ja so ein richtiges Hightech-Gewächshaus. Was macht denn das Gewächshaus so besonders?
Es ist ein geschlossenes Kreislaufsystem. Also das heißt, wir werden alle Ressourcen, die man zum Pflanzenwachstum braucht, recyceln. Das bedeutet, Die Atmosphäre um die Pflanzen herum sind in einem geschlossenen Kreislauf, wird also immer wieder rezirkuliert. Wir gasen künstlich CO2, also Kohlendioxid, ein. Damit simulieren wir quasi die Astronauten in einem Habitat. Und dieses Kohlendioxid wird umgewandelt in Sauerstoff, was quasi dann auch wieder für die Astronauten ein wichtiges Gut ist. Zusätzlich werden die Nährstoffe, die die Pflanzen zum Trinken benötigen, recycelt. Das heißt, die werden immer wieder zirkulieren im System vor und zurück. Und unser System hat quasi das einzige Wasser, was das System verlässt, ist in Form von frischem Gemüse. Alles andere bleibt im Container vorhanden oder zirkuliert im Container.
Wobei das Frischgemüse ja wahrscheinlich dann auch von den Astronauten gegessen werden würde. Die hätten dann wieder Ausscheidungen, was wieder in den Kreislauf zurückkommt, oder ist das dann komplett weg?
Ja, das wäre der logische nächste Schritt, diesen Kreislauf auch noch zu schließen. Aha. Allerdings haben wir das in unserem Projekt jetzt erstmal außen vor gelassen. Das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, forscht aber auch schon in diesem Bereich, um quasi Abfälle des Menschen, sei es jetzt zum Beispiel Urin, wieder in den Kreislauf zurückzuschicken und dann den Pflanzen wieder zum Trinken zu geben.
Jetzt ist es ja so, wir Menschen atmen ein, wir atmen aus. Wir haben ja gerade schon gesagt, das CO2 führen Sie da künstlich dazu in dieses Gewächshaus. Aber wissen Sie ganz genau, wie viel CO2 wir Menschen so im Schnitt ausstoßen und wie viel Sauerstoff wir brauchen? Also wie viele Menschen wären denn in so einem Gewächshaus normalerweise?
Ja, da gibt es schon genaue Messwerte. Die haben wir natürlich parat und die simulieren wir auch in unserem Container nach. Unser Container selbst ist natürlich jetzt noch nicht dafür da, jetzt komplett das Sauerstoff zu produzieren, um, sagen wir mal, eine Mannschaft von 6 Personen zu versorgen. Dafür ist unser Gewächshaus einfach zu klein. Aber wir werden mit den Sensoren, die wir haben, das schon messen können und hoffen dann mit den Ergebnissen dann quasi für zukünftige Designstudien sagen können, wie groß muss ein Gewächshaussystem sein, um dann später, sagen wir mal, 6 Personen vollständig zu versorgen.
Daniel Schubert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über einen Gewächshauscontainer in der Antarktis, der Erkenntnisse liefern soll, wie bei einer Mars-Mission zum Beispiel Gemüse angebaut werden könnte.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Ende September, Anfang Oktober wurde an mehreren Stellen in Europa eine leicht erhöhte radioaktive Strahlung in der Luft gemessen. Der Ursprung der Radioaktivität war zunächst unbekannt. Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte vermutet, dass die Quelle im südlichen Ural liegen könnte. Russland hatte das zunächst zurückgewiesen. Jetzt hat der russische Wetterdienst aber doch bestätigt, dass Ende September in Teilen des Landes eine hohe Konzentration von radioaktivem Ruthenium-106 festgestellt wurde. Der höchste Wert wurde offenbar im Dorf Agayash nahe der Grenze zu Kasachstan gemessen. Dort hat der Wetterdienst fast das 1000-fache des erlaubten Wertes festgestellt. 30 Kilometer entfernt liegt das russische Atomkraftwerk Mayak. Dort werden abgebrannte nukleare Brennelemente wieder aufbereitet. Wie genau das Ruthenium freigesetzt wurde, ist weiter unklar. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert von der zuständigen russischen Atombehörde Informationen über den Vorfall. Normalerweise sind Schneckenhäuser immer rechts herum gedreht. Doch es gibt japanische Landschnecken, die sind andersrum. Ihr Schneckenhaus ist links herum gedreht. Bislang dachten Biologen, diese linken Schnecken aus der Gattung Euhadra seien eine eigene Art und würden sich nur mit linken Schnecken der eigenen Art paaren. Jetzt haben aber Forscher aus Nottingham festgestellt, dass es in der Natur durchaus vorkommt, dass links gedrehte Schnecken auch mal Sex mit rechts getreten haben. Die sind bislang als separate Art angesehen worden. Nun gehen die Forscher davon aus, dass rechts- und links gedrehte Schnecken zu einer Art gehören. Der Sex zwischen den beiden Schneckentypen ist ziemlich kompliziert. Die Schnecken haben ihre Geschlechtsorgane nämlich an einer Seite ihres Kopfes. Sie paaren sich also von Angesicht zu Angesicht. Damit es zwischen linken und rechten Schneckentypen mit dem Sex klappt, müssen die Tiere ihre Geschlechtsorgane ganz schön verdrehen.
Deutschlandfunk Nova.
Schaut euch um. Die Welt um euch herum steht noch. Die Brötchen kosten genauso viel wie immer. Der DAX hat heute noch mal knapp 1% zugelegt. Alle Bürgerämter arbeiten wie gewohnt, die Gerichte auch. Die Jamaika-Sondierungen sind zwar gescheitert und wir haben weiterhin nur eine geschäftsführende Regierung, aber das Leben geht weiter. Was aber, wenn wir erstmal gar keine mehr hätten, also gar keine Regierung mehr, nur das Parlament, bestehend aus 6 Parteien, die sich irgendwie einigen müssen. Ein kleines Gedankenexperiment jetzt einfach mal hier in Deutschlandfunk Nova. Was passiert eigentlich, wenn wir keine Regierung haben? Spielen wir mal durch mit der Berliner Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Hallo Svenja, grüß dich.
Hi.
Wenn wir keine Regierung hätten, was würde das für die Gesetzgebung zum Beispiel bedeuten? Also könnten Bundestag und Bundesrat nicht trotzdem irgendwie zusammenkommen und Gesetze beschließen?
Ja, definitiv. Also sie könnten, diese Gesetzesinitiativen könnten ja nur noch aus Bundesrat und Bundestag kommen, da ja laut Artikel 76 im Grundgesetz nur Regierung, Bundestag und Bundesrat das Initiativrecht haben. Mhm. Einzelne Abgeordnete können also gar keine Gesetze einbringen.
Okay, also das wird ganz normal weiterlaufen können, aber wahrscheinlich muss man dann sich Mehrheiten verschaffen. Das wäre fast eine Situation wie bei einer Minderheitsregierung, oder?
Auf jeden Fall. Es ist nur dann wahrscheinlich, also oder ziemlich sicher, noch viel komplizierter, da ja niemand da ist, der das leitet. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir würden jetzt beispielsweise eine Minderheitsregierung mit der CDU bekommen, dann wäre ja immer noch die CDU bzw. Merkel da, die das quasi moderiert und nach den einzelnen Mehrheiten sucht. Aber ohne Regierung müssten sich ja die Parteien untereinander verständigen und das wäre sicherlich um ein Vielfaches komplizierter.
Würde das dann nicht der Bundestagspräsident übernehmen oder gäbe es den auch nicht, wenn es keine Regierung gäbe?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da müssten wir ja sowieso dann nochmal quasi das Grundgesetz umschreiben. Dann könnte man sowas natürlich reinschreiben, dass wir quasi eine andere Institution haben, die das dann ein bisschen reglementiert.
Gut, wir spielen ja hier nur. Aber was würde das zum Beispiel jetzt für die Verwaltungsapparate bedeuten? Manchmal heißt es ja, ach, ohne Regierung, da könnten wir mal richtig arbeiten, wir könnten mal kontinuierlich durcharbeiten. Also können die Verwaltungsapparate momentan richtig gut durchstarten?
Ja, aber natürlich stellt sich dann irgendwann auch die Frage, an was sollen sie denn arbeiten? Also wir haben ja das Ressortprinzip, in dem jeder Minister quasi für seinen Bereich zuständig ist. Da geben die Minister oder die Koalition oder die Regierung eben die Leitlinien vor, nach denen sich dann die Verwaltungsapparate richten und nach deren Vorgaben sie dann auch arbeiten. Würde sicherlich dann eine Weile auch weiterlaufen, aber es könnte natürlich alles viel komplizierter werden.
Welche Aufgaben würden ohne Regierung besonders schwer fallen? Es gäbe ja dann auch keine Minister für die Ministerien. Wie könnten da die Geschäfte weiterlaufen?
Also wie gesagt, ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, dass es alles viel komplizierter wird. Was natürlich am kritischsten ist wahrscheinlich auch, ist gerade auch die Repräsentation nach außen hin. Also wen schicken wir denn zum Beispiel zur Europäischen Union, wenn jetzt die Brexit-Verhandlungen laufen, wen schicken wir dahin, wen schicken wir zu internationalen Organisationen, aber auch klar innerhalb des Landes, wer ist denn zuständig für neue Gesetze im Bereich der Finanzen beispielsweise. Also ich glaube, da stehen wir ein bisschen vor einem Chaos.
Jetzt schauen wir mal auf uns Bürger. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten über Jahre vielleicht eine ziemlich gelähmte Politik, würde das irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben haben? Also die meisten Gesetze, die stehen ja seit Jahrzehnten. Die Wirtschaft, die läuft eigentlich auch ohne großen Einfluss aus Berlin. Es sind mittlerweile große internationale Unternehmen. Ja, die interessiert das, sieht man ja am DAX auch nicht so richtig. Minister-Auslandstreffen werden mir auch nicht fehlen, habe ich auch nichts von. Also was ändert sich für mich, wenn mein Land keine Regierung hat?
Ja, wahrscheinlich erstmal tatsächlich nichts, aber wir haben ja zum Beispiel an der Finanzkrise 2008 dann gesehen, dass da schon mal auch die Staaten eingreifen müssen, speziell die Regierungen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, man nimmt ja dann auch gerne das Beispiel Belgien ran, wo das doch alles funktioniert hat mit dieser geschäftsführenden Regierung, aber eine ganz ohne Regierung wäre das nochmal was ganz anderes und ich glaube, dann wird es auch zwangsläufig irgendwann, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht übernächstes Jahr, aber in der Zukunft wird das dann schon auch Auswirkungen auf unser Leben haben.
Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus mit einem Gedankenspiel in Deutschlandfunk Nova. Was wäre denn, wenn wir über längere Zeit keine Regierung hätten? In Krisen wird's schwierig, sagt sie.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Besuch aus dem All bekommen wir ja häufiger mal, ne? Asteroiden und Kometen, die einigermaßen knapp an der Erde vorbeifliegen, immer ein großes Hallo. Jetzt haben Forscher einen neuen Asteroiden entdeckt mit dem schönen Namen Oumuamua. Der ist ein bisschen anders als die anderen. Johannes Döbbelt aus unserem Team, was ist so Besonderes an ihm?
Das ist der erste Asteroid, der beobachtet wurde, der von richtig, richtig weit weg kommt. Also jetzt nicht aus unserem Sonnensystem irgendwo, sondern von deutlich weiter weg, aus den Tiefen des Alls sozusagen.
Ja. Ich dachte, davon wird es ganz viele geben.
Dachte ich auch, aber Forscher schätzen, dass ungefähr nur so einmal im Jahr so ein interstellarer Asteroid durch unser Sonnensystem durchkommt. Aber bislang haben unsere Teleskope einfach noch keinen davon beobachten können, weil die sehr lichtschwach sind. Also die reflektieren nur ganz wenig Licht und deswegen kann man sie eben auch nicht so einfach beobachten mit Teleskopen.
Das ist dann besonders spannend, aber wie sieht er denn jetzt aus, dieser Asteroid?
Ja, der hat auch noch eine sehr besondere Form, sieht ein bisschen aus wie ein Speer. Also ziemlich lang und dünn, ziemlich ungewöhnlich auch diese Form für Asteroiden. 400 Meter lang ist er insgesamt und der ist jetzt auch nicht nur so langweilig schwarz oder grau, wie man sich jetzt vielleicht so einen Asteroiden vorstellt, sondern er ist dunkelrot. Und er war auch sehr, sehr schnell unterwegs durch unser Sonnensystem. So um die 95.000 Kilometer pro Stunde war er schnell. So schnell, dass er mittlerweile auch schon wieder weitergezogen ist, raus aus dem Sonnensystem.
Und woher kommt dieser komische Name, Oumuamua?
Das ist hawaiianisch, weil der Asteroid da eben erstmals von einem Teleskop auf Hawaii entdeckt wurde und übersetzt heißt das Bote aus der Vergangenheit.
Oumuamua. Astronomen haben jetzt erstmals einen Asteroiden beobachtet, der nicht aus unserem Sonnensystem, sondern von deutlich weiter wegkommt. Infos waren das von Johannes Döbbelt. Eigenartige Situation, Johannes Döbbelt und ich hier im Studio merken gerade, wir haben uns zu Ende geredet für heute.
Nichts mehr zu sagen.
Dann hören wir doch einfach auf. Das war die Redaktionskonferenz in Deutschlandfunk Nova am Dienstag. Am Mikrofon Ralf Günther. Schönen Abend. Bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.